Hallo und herzlich willkommen zurück im Chaos Radio München bei unserer Tour durch die verschiedenen Gruppierungen, die sich bei uns immer mal wieder im Hauptraum treffen. Und heute habe ich zwei Vertreter der Rust-Gruppe bei mir im Studio eingeladen. Und zwar Neosem. Hallo Neosem.
Hi.
Und Rahix.
Hi.
Ihr seid schon länger dabei, euch regelmäßig zu treffen mit dem Rust-Meetup im Münchner CCC. Darf ich ganz kurz vorher fragen, was macht ihr denn eigentlich sonst so, wenn ihr nicht Rust macht?
Fange ich an. Also ich bin Softwareentwickler und ich war zur Zeit lang Freiberufler und jetzt bin ich wieder in der Festanstellung und bin eigentlich Java-Entwickler und Webentwickler und in meiner Freizeit mache ich halt Rust. Das macht mir Spaß.
Okay, und warum machst du dann nicht beruflich Rust?
Ich bin so in diese Java-Schiene reingekommen nach dem Studium und jetzt steht das überall so im Lebenslauf und es ist einfach ein Job zum Finden.
Und Reix, du machst auch Java-Entwickler?
Nee. Also ich habe es auch spannenderweise immer geschafft, um Rust herum zu manövrieren. War früher in der Softwarewelt, mittlerweile gar nichts mehr. Bin zum Kupfer und Aluminium gewechselt.
Also eher in Hardware.
Ja, genau.
Aber da braucht man doch auch immer eine Firmware und da kommt auch Rust ins Spiel, oder?
Das ist die große Hoffnung, aber im Moment oder auch eben auf lange Zeit war jetzt Rust eigentlich immer nur so das Nebenbei-Thema irgendwo in der Open-Source-Welt, wo ich unterwegs bin, mache ich eigentlich nur noch Rust, ja.
Ja, vielleicht, ich versuche mal selber kurz zu erklären, was denn Rust eigentlich ist und ihr grätscht rein, wenn ich Scheiße erzähle, ne? So machen wir das jetzt. Nach meinem, also... Ich habe mich ja vor Jahren auch mal damit beschäftigt, weil ich dachte, oh, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, weil es eben eine Programmiersprache ist, die ein bisschen anders funktioniert als andere Programmiersprachen. Und wenn ich das so richtig sehe, ist es so ein bisschen mit dem Ansatz entstanden, ähnlich wie Go, dass man eine Programmiersprache hat, die na, im Zweifel sehr maschinennah funktionieren kann, aber nicht so diese Schwierigkeiten mitbringt, die C mit sich bringt. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
Also ich würde es als Evolution bezeichnen. Es ging, glaube ich, primär... Das war ja bei Mozilla damals darum, die großen Probleme, die man mit C, C++ in der Entwicklung hatte, irgendwie mal systematisch anzugehen. Da gibt es diese schöne Zahl mit den 70% der Bugs in Chromium, die einfach memory-related sind. Und das deutet darauf hin, man muss was tun. Und das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt als ein Ansatz, dass man systematisch Fehlerklassen ausschließt, indem man die Sprache von vornherein so designt, dass diese Fehler gar nicht auftreten können. Das ging primär, glaube ich, immer am Anfang um das Thema Memory, aber ich würde sagen, das hat sich jetzt über die Jahre noch viel weiter erstreckt, dass man mit dieser Sprache auch andere Klassen an Logik-Bugs zum Beispiel von vornherein ausschließbar macht. Und das ist, glaube ich, auch das, was hier bei der Rust-Gruppe die meisten so fasziniert an dieser Sprache, ist eben dieser Ansatz, dass man quasi, anstatt dass man selber fehlerfrei sein muss, sich irgendwo drauf verlassen kann, dass die Sprache, also der Rust-Compiler, einen da irgendwo unterstützt und verhindert, dass man gewisse Fehler überhaupt erst machen könnte.
Okay. Neos, wenn ich dich da fragen darf, als Java-Entwickler, ich meine, Java ist doch auch eine Sprache, die sehr darauf fokussiert ist, dass quasi alles einem abgenommen wird, was zu größeren Problemen führen kann und man eigentlich sehr klar sich aufs Programmieren, wenn auch vielleicht in ein bisschen komplexeren Strukturen, als man das schlampig in Perl, Python oder Ähnlichem machen kann. Wo ist der große Unterschied?
Also der Unterschied ist, also du hast ja in Rust ein sehr starkes Typensystem. Also du kannst dir viel genauer definieren, welchen Typen kann ich jetzt eigentlich über Threads teilen und wie teile ich den. Und das macht halt, das hast du in Java so nett. Also in Java hast du im Endeffekt immer Referenzen auf deine Typen und die kannst du beliebig teilen. Auch wenn es, du kannst nicht definieren, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Mhm. Und du hast in Rust bestimmte Typen, bestimmte Smart Pointer, die kannst du dann teilen. Ja. Und genau, das fehlt in Java.
Und also, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, was mich dann gewissermaßen als, ich habe eben mit so moderner Programmiersprache da an der Stelle nicht so viel am Hut und bin auch eher so klassisch erzogen worden. Und diese Immutables, dass dann irgendwie unveränderliche Dinge, die ich dann gewissermaßen als Konstrukte habe, das hatte mich damals ein bisschen umgehauen. Gehört zum Security-Konzept, ja?
Weniger Security, mehr. Da würde ich sagen, das ist einfach der Teil von Rust, der sehr stark auch funktional inspiriert ist. Rust ist auf jeden Fall nicht rein funktional. Und ich glaube aber, das ist auch die Stärke. Man kann sehr pragmatisch zwischen den verschiedenen Programmierparadigmen wechseln. Und aber eben ein Teil, der eben sehr vom Funktionalen inspiriert ist, ist, dass man eigentlich Werte nicht verändert, sondern stattdessen konzeptionell eine neue Variable zum Beispiel definiert, die dann das Ergebnis enthält, anstatt dass man den Wert der alten Variable überschreibt. Und daher kommt dann eben, dass Variablen von Haus aus erstmal immutable sind. Und wenn man eben dann doch in einen anderen Programmierstil wechseln möchte, dann muss man explizit deklarieren, dass eine Variable zum Beispiel mutable ist.
Okay. Also du kannst halt problemlos mutable Variablen haben. Da hindert dich jetzt nichts dran. Es ist halt nur so, wenn du eine Referenz drauf hast, dann stellt der Compiler, tut sein Bestes, um sicherzustellen, dass du entweder nur lesbare Referenzen hast, und zwar mehrere, oder eine schreibbare, aber das versucht halt möglichst zu verhindern, dass du Race Conditions bekommst zum Beispiel.
Ja. Also das ist so ein Thema, was eben dann obendrauf möglich ist, dass man eben zum Beispiel eben diese Fehlerklassen von Race Conditions ausschließen kann, indem man dem Compiler garantieren kann, ich werde mit dieser Referenz niemals schreibbar auf diese Variable zugreifen, und dadurch ist dann ausgeschlossen, dass ich irgendwo aus Versehens doch irgendwo mal reinschreibe und dann eine Race Condition produziert habe.
Okay. Was anders, was ich damals total faszinierend fand, ist, dass dieses ganze Library-Unterbau, wo ich mir irgendwelche Sachen irgendwo reinhole, irgendwie immer sehr eng verknüpft war an Git-Repositories und wenn ich mich so recht erinnere, sogar quasi fast ausschließlich von GitHub. Habe ich das richtig im Kopf oder ist das?
Also das war eigentlich eher das Go-Ding. Man muss schon sagen, auch das Rust-Library-System, also die Crates über Cargo, ist natürlich schon noch sehr mit GitHub verknüpft. Also die ist tatsächlich Manifest liegt auch, glaube ich, immer noch auf GitHub. Aber grundsätzlich gibt es eine eigene Registry, eben die Cargo Registry. Dort liegen die Rust Crates, ähnlich wie die NPM Registry oder PyPy. Man kann natürlich auch Git Dependencies mit reinziehen, aber es ist nicht so wie in Go, wo das, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wo es sehr lange genau das war, dass man einfach, sag ich mal, die GitHub URLs als Package Names hatte.
Okay, jetzt gibt es ja tatsächlich mehr als 100 Programmiersprachen. Wieso seid ihr jetzt genau auf Rust gegangen? Also so, wieso habt ihr euch Rust gedacht? Doch, das wäre vielleicht eine Sprache, die schaue ich mir an, da habe ich Bock irgendwie was zu machen. Es gäbe so viele Alternativen.
Also bei mir ist einfach, ich finde gut, dass es hardwarenah ist, weil es halt auch performant ist und du kannst abstrahieren, was ich sehr gut finde, und es zieht keine Performance zu abstrahieren. Mhm.
Also für mich ist eben diese Faszination, dass man eine Sprache hat, die irgendwie grundsätzlich anders ist als die meisten anderen, die momentan populär sind, eben dieses Thema, dass man systematisch Fehlerklassen ausschließt, anstatt so mit irgendwelchen Band-Aid-Fixes obendrauf, weiß ich nicht, Static Code Analyzer oder so in C++, mit dem man dann versucht, sagen wir mal, 95% der Bugs zu erkennen. Der Unterschied ist, in Rust ist es systematisch ausgeschlossen. Und dass man das bei so vielen Themen ohne viel zu viel Aufwand, wie jetzt so diese ganz formellen Sprachen, trotzdem hinkriegt und da so einen sehr guten Mittelweg finden kann, das ist irgendwie, was mich damals begeistert hat und auch immer noch irgendwo bei der Sprache hält.
Ja, spannend. Dann gehen wir doch mal weg von der Programmiersprache und von eurem Tun in der Programmiersprache als Privatperson, sondern jetzt so quasi diese Gruppierung. Könnt ihr geschichtlich aufräumen? Seit wann gibt es denn eigentlich eine Rust-Gruppe im CCC?
Also ich habe angefangen mit dem Thema, glaube 2018. Das lief so, ein anderes Mitglied hier im Münchner CCC kam auf mich zu, das wohl eine Menge Leute irgendwo Interesse hätten, das aufzurollen. Es gab wohl davor schon mal so ein bisschen ein ähnliches Ding, was dann aber wieder eingeschlafen ist. Und das sollte wiederbelebt werden. Und es war irgendwo auch eben bekannt, dass ich schon so ein bisschen in der Ecke unterwegs bin. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und haben uns seitdem, so gut es ging, irgendwo regelmäßig getroffen. Und es hat sich dann jetzt so über die Jahre auch immer mehr so eine ja, Stammbesetzungen gebildet, die oft dabei sind. Mhm. Und natürlich auch viel Wechsel drin, aber es war eigentlich seit 2018 ziemlich durchgängig jetzt.
Okay, und ihr habt Corona überstanden und euch remote getroffen?
Ja, also genau. Das war natürlich hart.
Ja, das war so für alle, ne? Aber dann ging es am Anfang wahrscheinlich viel darum, erstmal Rust zu lernen und die Konzepte zu verstehen. Oder wart ihr sofort irgendwie eine Gruppe von Leuten, die sich damit hinreichend gut auskannten und habt irgendwie Projekte umgesetzt?
Wir haben am Anfang das Rust-Book durchgemacht, oder?
Genau, also das ist, glaube ich, die größte Transformation auch gewesen. Ganz am Anfang waren die allermeisten komplett neu irgendwo. Und genau, wir haben das Rustbook durchgearbeitet, hatten sehr schnell die Idee als ersten Projekts. Das hieß Solid Scissors und war ein Pixel Flute Client für unseren ACAP Wall.
Ah.
Und da haben wir also den existierenden Python Code genommen, verstanden, wie man mit dem Ding interagiert und haben eben dann so verschiedene Clients und so einen Proxy-Server geschrieben, anhand eben der Themen, die auch im Rustbook behandelt wurden. Und seitdem haben sich natürlich die meisten irgendwo deutlich weiterentwickelt, was die Sprache angeht. Und das hat dann jetzt dazu geführt, dass wir natürlich auch immer mehr sehr tiefgreifende Themen aufnehmen. Was aber geblieben ist, ist so dieser Ansatz, die Rust-Gruppe ist ein Ort, um diese Sprache zu lernen. Und zwar auf allen Ebenen. Also da findet sich auch jeder irgendwo wieder, von irgendwo ganz frisch angefangen bis hin zu Leuten, die wirklich tief in der Sprache drin sind und wo man sich dann auch mal sehr komplexe Themen irgendwo gemeinsam anschaut.
Mhm. Ihr hattet jetzt, also ihr habt heute um 20 Uhr, also wahrscheinlich dann quasi nach dem Podcast, quasi das als Treffpunkt für heute eingetragen. Wie darf ich mir so einen typischen Tag vorstellen bei euch? Was macht ihr denn hier am Abend jetzt hier in der Rust-Gruppe? Bier trinken, ratschen oder habt ihr gerade ein konkretes Projekt, an dem ihr arbeitet?
Ja, wir haben schon immer ein Ziel. Also in der Regel haben wir irgendein Projekt, an dem wir arbeiten. Und was wir da machen, ist, wir machen Mob-Coding, heißt es, oder? Das ist quasi so ein Plugin für Git oder so ein Aufsatz auf Git. Da ist dann jeder mal 10 Minuten dran. Und jeder codet dann und du guckst dann am Beamer oder Remote.
Was und alle
dann
anderen schreien rein, Mann, doch nicht so!
Ja, genau. Genau. Ja, also es kommt nicht drauf an, also wenn du jetzt ganz neu bist, dann wirst du auch geführt von den anderen und sagen dir dann so, wie es geht.
Mhm.
Und wenn du halt schon länger dabei bist, dann machst du es halt selber. Aber so bleibt halt so, ist halt jeder immer mit dabei. Und bevor wir das gemacht haben, war es halt, ich sag mal so, es hat das Ganze optimiert den ganzen Arbeitsprozess.
Okay, aber das heißt, ihr schaut gemeinsam quasi auf einem Beamer und arbeitet gemeinsam an einem Code im Wesentlichen.
Genau. Ja.
Okay, und welches Projekt macht ihr gerade? Wo seid ihr dran aktiv?
Also das wechselt immer sehr dynamisch. Wir haben jetzt immer mal wieder so größere Projekte gemacht, die wir dann auch über mehrere Sessions durchgezogen haben. Es kommt aber auch oft vor, dass wir so kleinere Themen mitnehmen. Oft kommt jemand vorbei und hat irgendwie ein spezifisches Problem und da schauen wir uns zusammen an oder irgendwie ein interessantes Thema, einen interessanten Programmieransatz und dann sucht man sich da einfach irgendwie so eine kleine Challenge und die arbeiten wir gemeinsam durch und diskutieren natürlich viel die Vor- und Nachteile und da kann man, glaube ich, dann auch eben jeder sehr viel mitnehmen.
Okay, wie viele Leute seid ihr denn so?
Also variiert von 3 bis 10, mhm. Oder?
Okay. Wenn ich da jetzt als Neuer dazukommen will, muss ich da schon irgendwie Rust-Kenntnisse mitbringen oder könnt ihr da quasi dann auch so einen Anfängerkurs zwischen reinschieben? Oder sitzt der dann erstmal passiv die ersten 3-4 Male mit dabei und macht nichts? Oder?
Also ich würde sagen, das hängt eigentlich nur davon ab, wie mutig man selber ist. Wir wollen eigentlich für jeden offen sein. Wenn man ganz frisch dazukommt, die meisten sind dann natürlich erstmal so ein bisschen zurückhaltend, schauen sich das erstmal an. Aber eigentlich darf jeder gleich mitmachen. Und wenn man eben noch sehr neu ist, dann unterstützen wir da uns gemeinsam, dass auch jeder da wirklich teilnehmen kann. Aber natürlich braucht es eben eine ganze Menge Mut, wenn man noch gar keine Erfahrung mit einer Programmiersprache hat, dann da gleich am Projektor vor den anderen live zu coden.
Genau, gibt natürlich solche und solche. Manche können das sehr gut, ohne irgendeinen Plan zu haben, sich da an Beamer und versuchen das halt einfach mal und sind da auch, sagen wir, hart gesotten, dass sie mit Kritik sich so, naja, ist mir doch egal, wenn die sagen, ist irgendwie doof. Ist das nicht nervig, dann dauernd neueren zu erklären oder kommen nicht so oft neue bisher?
Also wir haben schon oft neue dabei und das funktioniert eigentlich auch ganz harmonisch. Also klar hängt es immer sehr vom Thema ab, wenn wir uns sehr komplexe Themen suchen für die Session, dann ist das natürlich etwas schwieriger, aber wir machen das natürlich auch davon abhängig, wer da ist. Wenn jetzt viele neue da sind, dann suchen wir uns natürlich auch Themen, die irgendwo da besser dazu passen, als wenn jetzt, sagen wir mal so, die Stammgruppe sich trifft und sonst wenig los ist und dann halt auch irgendwelche spannenden Themen da sind, die sehr komplex sind.
Wie würdet ihr euch selber als Gruppe sehen? Seid ihr eher CCCler? Also Münchner Chaos-Member, die dann halt dort quasi eine Ecke gefunden haben, sich auszuleben? Oder ist die Rust-Gruppe ein mehr oder minder Untermieter ohne direkte Beziehungen zum Münchner CCC?
Ich sehe mich schon als CCCler, der hier so eine Ecke gefunden hat.
Also ich würde schon sagen, auch wir sind da schon eng vernetzt. Wir haben jetzt auch immer mal wieder irgendwo CCC-nahe Projekte natürlich gemacht. Es ist ein offenes Event, es darf jeder kommen, aber ich würde sagen, der Großteil ist natürlich schon auch im weiteren Chaosumfeld irgendwo unterwegs. Es ist eigentlich eher untypisch, dass so ganz chaosfremde Leute auftauchen, aber auch das passiert und auch die sind natürlich sehr willkommen.
Genau, also selbst wenn ich jetzt quasi kein Mitglied werde oder werden will oder was auch immer, aber mit Rust Interesse hätte, wäret ihr da durchaus offen und macht die Tür auf.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch explizit public.
Genau.
Okay. Ihr hattet am Kongress irgendwie auch was mitgemacht. Was hattet ihr am Kongress dabei gehabt dieses Jahr, letztes Jahr?
Eine Riesenkrabbe.
Und was hat die Krabbe mit Rust zu tun?
Also das ist ja, die Fairy ist ja ein Maskottchen von Rust. Und wir haben jetzt wir wollten halt ein bisschen größenwahnsinnig so ein Assembly haben und entsprechend auch auffallen. Und wollten eine riesige Krabbe bauen, die dann über der Assembly schwebt und beleuchtet ist und blinkt und so.
Okay, und das Beleuchten und Blinken ist dann natürlich in Rust programmiert.
Genau.
Ja, selbstverständlich. Und habt ihr am Kongress dann andere Rusties kennengelernt? Sind da Leute vorbeigekommen? Seid ihr da irgendwie?
Also tatsächlich haben wir dieses Jahr die Rust Assembly uns ganz irgendwo geschnappt, weil das so ein bisschen dezentral die letzten Jahre mal war und ich glaube, das Jahr davor hatte dann gar niemand eine Rust Assembly angemeldet und dann hatten wir so dynamisch Tische geklaut und das war dann alles sehr chaotisch. Deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr kümmern wir uns drum und das ist richtig explodiert, weil natürlich ganz viele irgendwo unterwegs sind auf dem Kongress und im Chaosumfeld, die was mit der Sprache machen und wenn dann da so ein Anlaufpunkt ist, dann tauchen die auch alle auf. Tatsächlich auch einige aus der, sagen wir, dem Rust-Core-Team und so, die dann da plötzlich irgendwo dabei sind. Und
also wirklich Entwickler an Rust.
Genau, ja, aus der Sprachentwicklung und super spannend. Es gab auch nicht von uns, sondern von, ich glaube, den Berlinern einen Rust-Workshop, der war so gut besucht, dass sie quasi die Hälfte der Leute, die teilnehmen wollten, wieder wegschicken mussten. Also es ist richtig irgendwo Interesse da, da Dinge zu tun und es hat auch richtig Spaß gemacht.
Und das heißt, ihr macht das wieder beim nächsten Kongress?
Auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch noch so ein zweites Kongressding. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre eine Rust-Hotline eingerichtet. Wer die Plakate gesehen hat, das waren wir. Und auch das ist super cool. Einfach eine Hotline. Wir haben dann viele, die bei der Rust Assembly aufgetaucht sind, einfach gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen, hatten dann eben ganz viele Operator, die ans Telefon gehen, wenn es klingelt und tatsächlich kamen richtig viele Anrufe von Menschen, die irgendwo Rust-Probleme hatten, konkrete Probleme, die dann gestellt haben und die man dann auch tatsächlich über die Hotline lösen konnte. Und das ist schon ein cooles Gefühl.
Sind
das dann
Probleme, die am Kongress aufgetaucht sind oder die schon seit Wochen mit sich rumgetragen haben und gedacht haben, jetzt frage ich da mal jemanden, ne?
Ich war nicht da also, bei dem Kongress.
Ja, es waren viele, die einfach irgendwo ein Kongressprojekt hatten, was sie in Rust geschrieben haben, irgendwo hängen geblieben sind und sich dann dachten, ja, rufen wir mal die Hotline an.
Stell dir vor, wie die Geschichte erzählen. Wir hatten da ein Problem, und dann, aber dann gab es da eine Rust-Hotline und die haben uns tatsächlich geholfen. Das ist ja auch krass, oder? Ja. Gefällt mir ja, sehr
das,
gut.
Das ist ja ganz cool gestartet. Das war beim vorletzten Kongress, kommt irgendwann der Reichs zu mir und meint so, hey, wir wollen eine Rust-Hotline gründen. Und dann haben wir überlegt, wenn wir das machen mit den Plakaten. Dann bin ich irgendwie zum MacPaper, habe irgendwie für 80 € Papier und Stifte gekauft und dann haben wir hier alle irgendwelche Plakate gemalt und haben wir die strategisch an den wichtigsten Punkten aufgehängt im Kongress. Und zum Schluss beim Heimfahren habe ich noch einen getroffen, der am Kongress war. Der hat dann so gemeint, was hast du gemacht? Und ich so, ja, Rust Hotline. Und er hat gemeint, ah, ja, die 8787. Da habe ich ganz oft hinvermittelt.
Ja, schön, schön. Gefällt mir gut. Ja, gab es dann im Kongress oder auch bei euch so irgendwie, also irgendwelche Coding-Challenges in Rust, wo ihr teilnehmt oder mitmacht oder organisiert? Oder ist das nicht so ein Ding?
Eher weniger. Okay. Also wir machen mehr hier unsere Projekte gemeinsam und meistens eben mit dem Ziel, irgendwo Themen anzugucken, was zu lernen, Dinge auszuprobieren, verschiedene Ansätze zu vergleichen. Also mehr so dieser Diskurs ist irgendwo unser Fokus.
Ich erinnere mich nur, also die ersten Jahre, die ich beim Kongress gab es immer, ich glaube im Wesentlichen auch nur übers Wiki organisiert und Ding, so Code-Golf-Challenges in Perl. Und damals konnte ich noch einigermaßen Perl. Perl 5 war das noch, ne? Also, langes her. Und war dann mal total stolz auf meine irgendwie 300-Zeichen-Lösung. Dann siehst du so eine Lösung in irgendwie 27 Zeichen. Ist das auch, wäre das was in Rust irgendwie überhaupt funktioniert, Code-Golfing? Oder ist das jetzt wirklich, also Code-Golf für die Leute, die das nicht kennen, es geht darum, eine irgendwie geartete Aufgabe in so wenig Programmierzeichen wie möglich zu lösen. Also am Ende zählt quasi die Pfeilgröße. Und das ist natürlich in einer Sprache wie Perl, die wahnsinnig viele Tricks und Kniffe und sonst was kann, sehr witzig. In anderen Sprachen, die ein unglaubliches Überkonstrukt brauchen, vielleicht gar nicht so spannend. Deswegen wäre es die Frage, ob das vielleicht was wäre, was in Rust funktionieren könnte oder vielleicht gar nicht.
Gibt's sowas?
Also spannenderweise glaube ich, es geht, aber es ist schrecklich, weil man mit den funktionalen Features von Rust natürlich auch wahnsinnig mächtig irgendwo komplexe Probleme ausdrücken kann auf eine Art und Weise, wo das nie wieder jemand verstehen wird. Und also auch da haben wir natürlich dann schon mal so ein bisschen experimentiert, aber es geht halt irgendwo gegen den eigentlichen Fokus der Sprache, der ja irgendwo ist, Code zu schreiben, der robust ist, der wartbar ist. Und klar, zum Spaß kann man da sowas natürlich auch unterbringen, aber irgendwie trifft sich's meistens nicht. Wir versuchen dann eher die eleganteste Lösung zu finden, die irgendwo eine bestimmte komplexe Problemklasse darstellen kann und dabei eben so robust wie möglich ist, so wenig fehleranfällig und so wartbar wie möglich. Also vielleicht mit ein bisschen anderem Ziel das Gleiche dann.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das da irgendwie nicht so das Richtige ist. Andere Challenges gewissermaßen zuerst fertig werden oder sonst was, um eine Lösung zu finden oder irgendwie was besonders robust zu machen oder sowas, wäre natürlich irgendwie denkbar, aber gibt es jetzt irgendwie auch nicht.
Wir sind eher kooperativ.
Ah, ja. Okay, ja, gut. Wenn ihr in die Zukunft schaut, was denkt ihr, diese Rust-Gruppe, auch die Sprache oder auch diese Kongresse, ist das was bleibt? Ist das was größer wird? Ist das eine Sprache, die im Wachstum ist? Gibt es da immer mehr Interessen, immer mehr Zulauf auch in eurer Gruppe? Oder ist das was jetzt irgendwie so ein Nischendasein führt?
Von der Gruppe her kann ich es nicht sagen, aber ich merke es von den Anfragen, dass es immer mehr Recruiter gibt, die Anfragen für Rust stellen. Mhm.
Also ich würde sagen, die Rust-Gruppe hat gezeigt, dass man sowas sehr kontinuierlich irgendwo führen kann. Die Gruppengröße ist eigentlich jetzt auch immer gleich geblieben. Klar, während der Covid-Pandemie hatten wir mal so ein bisschen Mangel, aber also es hält sich sehr gut. Ich glaube, so im Großen, eben wie Neo Sam auch meint, es wird an vielen Stellen mehr. Und das sieht man aber dann auch so ein bisschen, dass halt öfter mal neue jetzt vorbeischauen.
Wenn ich jetzt da mitmachen will, so, das noch gar nicht so bisher irgendwie kenne, gut, ihr habt gesagt, ihr nehmt neue gerne auf. Wann? Wann komme ich da vorbei? Ist da jedes Treffen geeignet oder wann trefft ihr euch überhaupt? Habt ihr da einen festen Termin im Kalender?
Also wir suchen den nächsten freien Termin im MUG-CCC-Kalender. Mhm. Und tragen uns dann da ein und dann treffen wir uns da. Und es gibt, wenn man dazukommen will, dann kann man einfach kommen.
Okay, also, ja, ihr habt gewissermaßen momentan nicht so einen festen Rhythmus, dass ihr sagt, so, wir alle zwei Wochen immer am Mittwoch oder sowas, nee, sondern...
Wir versuchen es, aber...
Der Kalender ist schon recht voll. Ja,
ja, genau.
Ist, ja. Also grundsätzlich ist so, wir haben einen Matrix-Kanal und es ist natürlich immer hilfreich, wenn die Leute da mal kurz Hallo sagen, dass sie vorhaben zu kommen, aber also es kommen auch ganz oft einfach so spontan Leute vorbei und das ist auch voll in Ordnung.
Ja. Okay, versuche ich in den Shownotes zu verlinken, den Matrix-Kanal, wenn das also irgendwas ist. Ansonsten in den Kalender gucken vom Mythic-CT-Webseite. Ja. Wie viel vorher steht es dann drinnen? Seid ihr, plant ihr immer von einem zum nächsten Mal oder ist das dann? Ja. Okay. Mhm. Ja, gut. Okay, ja, ist noch sonst was Wichtiges, was ihr loswerden wollt an die neuen, an die Dinge, an die anderen?
Kommt vorbei.
Kommt vorbei, oder jetzt hätte ich
kommt vorbei. Bring spannende Rust-Themen mit.
Genau, ich hab hier noch hier quasi persönlicher Musikwunsch fürs Outro mitgebracht. Da könnt ihr mir jetzt noch ganz kurz erklären, was es damit irgendwie so auf sich hat, während ich das hier reinfade.
Ja, also wir haben irgendwie, wenn die Abende später wurden, irgendwann festgestellt, dass ja Ferris die Rust-Krabbe ist und was ist da passender als der Crab-Rave?
Und jetzt habe ich ja 10 Stunden YouTube-Video vor mir, das wir wohl nicht in Gänze anschauen. Genau, nein, also das Maskottchen gewissermaßen, aber das hat jetzt eigentlich keinen, also der Track hat sonst keinen Zusammenhang, da seid ihr selber drauf gekommen hier so. Alles klar. Ja, Neosam Rahix, ich danke euch recht herzlich für eure wichtigen Informationen zu der Gruppe und eure Einladung, da mal vorbeizuschauen. Vielleicht komme ich ja selber mal wieder dazu. Spannend fände ich es ja. Das ist ja eher die Frage, so wie viel Zeit, ne, so wie eine Fremdsprache lernen. Da müsste man sich ja eigentlich dann einfach kontinuierlich damit beschäftigen, dass man da irgendwie dranbleibt und weiterkommt. Und daran scheiterte es bei mir beim ersten Versuch mit dieser Rassengruppe, die alte historische. Aber vielleicht gebe ich dem ja nochmal einen neuen Versuch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns nächstes Mal mit einer anderen Gruppe wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.